Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Willkommen zu einer neuen Folge zum Las Vegas Grand Prix 2025. Und ja, also man muss ja wirklich sagen, war ja wieder einiges los zu einer ja für uns ungewohnten Zeit. Und deswegen starten wir auch wieder mal rein, Marc, weil die Frage mal wieder passt. Wie hast du denn das Ganze verfolgt?
Ja, ausnahmsweise habe ich es diesmal natürlich nicht geschafft, die freien Trainings live zu gucken. Musste dann auch bei FP3 sogar darauf verzichten, das in voller Gänze nachzuholen, weil man ja fürs Qualifying so früh aufstehen musste. Und ich wollte nicht noch eine Stunde vorher aufstehen, um freies Training mir anzugucken. Von daher die freien Trainings nicht, aber zum Qualifying und zum Rennen habe ich mich tatsächlich live rausgequält. Zum Rennen sogar eine Stunde vorher, dass ich noch die Vorberichte schauen kann. Ja, war nicht schön, aber war dann okay. Also hat sich ja wenigstens gelohnt. Hast du es denn auch so früh aus dem Bett geschafft?
Ja, da musst du wahrscheinlich dann ordentlich Schlaf nachholen und hast einige Dinge nicht mitbekommen.
Ja, tatsächlich, ja.
Hatten wir auch dann kurz bei uns in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe geschrieben. Und bei mir war es so, ich hatte durchaus mir die Option offen gehalten, das live zu gucken. Es war dann allerdings so irgendwie die Müdigkeit war dann da und dadurch, dass ich dann Samstagabend noch NBA geguckt habe, wo ich sehr überrascht war, dass Sky das mit Frank Buschmann übertragen hat, war es dann ein bisschen länger und dann dachte ich mir, ach komm, nehme ich es einfach wieder auf und guck's dann Real Life am nächsten Tag. Ich habe sogar noch ein paar Vorberichte erst geguckt, weil Vegas ist natürlich immer ein Highlight und dann, keine Ahnung, diese glänzenden Hemden dann wieder. Bei Sky, es ist einfach immer wieder lustig. Ich mag ja auch dieses Drumherum und das schafft natürlich auch immer Lust und Atmosphäre auf das Rennen. Aber natürlich war ich dann sehr heiß auf das Rennen und war dann froh, als es losging. Das war bei mir so ungefähr, ich hätte gesagt, 10 Uhr morgens am Sonntag dann zu einer sehr humanen Zeit mit einem schönen Käffchen. Und ja, wir wollen auch gar nicht lange fackeln und in die sportliche Analyse rein. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, stell dir mal vor, wir wären so verrückt gewesen, hätten gesagt, wir gucken das live und nehmen direkt nach dem Rennen auf. Wir hätten die komplette Folge neu aufnehmen können.
Ich glaube auch, ja. Zum Glück. Die hätte ein kurzes Ablaufdatum gehabt.
Zum Glück sind wir nicht der schnellste Formel 1 Podcast Deutschlands. Ich weiß gar nicht, wie es denen ergangen ist, aber ich glaube, die haben es ganz gut hinbekommen und erst dann aufgenommen. Und deswegen gehen wir direkt erstmal zum Sieger, zum jetzt offiziellen Sieger im Nachhinein, Platz 1, nämlich Max Verstappen.
Naja, Platz 1 war ja sowieso.
Stimmt, also. Hast du natürlich auch recht, ja. Ja, ich war schon so wieder im WM-Modus und Film, weißt du, und bei McLaren. Natürlich, ja klar, war ja auch der offizielle Sieger Max Verstappen, das wollen wir ihm natürlich nicht wegnehmen. Wie man natürlich auch sagen muss, mit einer absolut überzeugenden Leistung am Start. Das enge Duell da mit Norris, da kommen wir dann gleich noch zu, was dann Norris gemacht hat. Aber danach hat Verstappen das Ding natürlich dominiert.
Ja, also wirklich von vorne weg das Ganze unter Kontrolle gehabt und am Ende auch mit 20 Sekunden Vorsprung vor Lando Norris ins Ziel gekommen. Also der hat da keinen Zweifel dran gelassen, wer da an dem Tag der schnellste Mann auf der Strecke war.
Er hat ja, glaube ich, ziemlich am Ende noch oder sogar in der letzten Runde die schnellste Runde gefahren oder so. Ne? Auf jeden Fall war das wieder der Verstappen, der ja eigentlich auch weltmeistertauglich ist. Das muss man so sagen. Gehen wir noch kurz erstmal zu seinem Teamkollegen Yuki Tsunoda. Der, jetzt muss ich gerade mal gucken, im Qualifying vorletzter war. Das war natürlich klar unter den Bedingungen. Das war natürlich für uns Zuschauer wieder sehr spannend, weil Yuki hat es nicht so gut hingehauen da mit einer ordentlichen Runde. ja, vorletzter Platz, ist dann aus der Boxengasse gestartet und im Rennen dann am Ende Platz 12. Ja, hatte auch einen sehr frühen Boxenstopp, musste später dann nochmal an die Box, also als einer der wenigen, als Zwei-Stopper hier unterwegs, was natürlich dann auch nicht von Vorteil ist, aber ja, insgesamt, ja.
Ja, wenn du so out of position bist, ja, da hinten im Feld, dann bist du halt eher der Reifentester für Max Verstappen. Das ist dann wahrscheinlich einfach so. Von daher.
Das ist auch so ein Punkt, ne, den viele unterschätzen. Wenn du halt wirklich da hinten startest, auch wenn Yuki dann in einem Red Bull sitzt, es ist nicht so leicht, in so einem Auto, mit dem er wahrscheinlich logischerweise nicht so gut zurechtkommt wie Max Verstappen. Aber dann nach vorne zu kommen, du hängst im Feld fest, vielleicht fährst du nochmal eine andere Strategie und wie du sagst, für Max Verstappen vielleicht mal Reifen testen oder so, ne, oder eine Strategie. Von daher, ja, das sieht dann immer sehr unglücklich aus. Ich würde Yuki eigentlich gerne mal sehen, wenn er so auf Platz 4 oder 5 startet, ne, aber andererseits hat er das ja auch in eigener Hand. Das muss man halt auch
das
so
stimmt,
sagen.
Das stimmt, ja.
Ne? Von daher, ja, für ihn dann eher enttäuschend das Ganze. Aber ich glaube, was, und da gehen wir auch mal rein direkt in das Thema, was hier der interessante Punkt ist, 25 Punkte für Max Verstappen, die er eben auch insgesamt aufholt. Und somit ist er jetzt punktgleich mit Oscar Piastri mit jeweils 366 Punkten und nur 24 Punkte davor Lando Norris. Eigentlich wäre das ja eine klarere Kiste, aber ich muss sagen, vielleicht gibt es jetzt wirklich diesen erhofften Dreikampf aus Fansicht im letzten Rennen.
Ja, also es ist auf jeden Fall so klar, ich sag mal so, der Vorteil liegt immer noch ganz klar bei Norris, weil wäre jetzt McLaren nicht disqualifiziert worden, Norris ist aktuell in super Form und ja, ihm reichen ja zweite Plätze. Also solange nur Max Verstappen ihn schlägt, wird er jetzt noch 15 Punkte verlieren. Einen Punkt im Sprint, ja, jeweils 7 Punkte im Rennen. Bei den noch zwei verbleibenden Rennen, das sind 15 Punkte, hätte er immer noch 9 Punkte Puffer. Ja, das heißt, er könnte im Rennen sogar Dritter werden zweimal. Dann hätte er immer noch 3 Punkte Puffer, wenn ich mich jetzt gerade nicht verrechnet habe. So. Aber ja, und Max Verstappen muss noch dazu natürlich alles gewinnen. Von daher ja, also es ist immer noch Vorteil Norris für die WM. Mhm. Andererseits, das Ganze jetzt aus Piastris Sicht. Ja, also Piastri muss jetzt nicht nur sagen, also vorher, er war nicht gut in Form irgendwie. Ich sag mal, wenn er seine Form irgendwie zurückgewonnen hätte, dann Norris nochmal ein DNF und schon wäre Piastri wieder Titelfavorit. Für Piastri sind die WM-Hoffnungen jetzt ganz schön düster geworden, weil ja, Verstappen fährt aktuell besser als er, Norris fährt aktuell besser als er und der muss fast schon hoffen, dass beide ein Problem haben, was natürlich relativ unwahrscheinlich ist. Ja, also na, schwierig. Also für McLaren hat das Wochenende gewesen und für Verstappen jetzt so unverhofft wieder echt Chancen im WM-Fight.
Es könnte so ein bisschen darauf hinauslaufen, dass ein starker Piastri Norris am Ende die WM rettet, ne? Wenn Piastri da mit der Musik spielt, vielleicht eine Verstappene Position abnimmt, das ist auch denkbar, ne? Also das wird eine ganz, ganz heiße Kiste. Dazu
in Katar sind die McLaren ja relativ gut, ne? Also deswegen, das
hat da nicht Piastri auch mal einen Sprint gewonnen, meine ich damals?
Ja. Okay. Letztes Jahr schon noch bevor, also glaube ich, oder das Jahr davor sogar. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber Katar auf jeden Fall natürlich eine Strecke, die McLaren liegt.
Ja. Da hat Piastri dann, denke ich mal, auch wieder ganz gute Karten. Und ja, warum ist das Ganze natürlich jetzt entstanden? Denn eigentlich Norris Zweiter geworden. Piastri weiß ich jetzt gar nicht, wo wäre denn der gelandet?
Fünfter, glaube ich.
Auch natürlich
Oder Vierter? Durch.
Aber
ja, ich bin jetzt auch nicht sicher.
Ich sag mal gerade so, zumindest hätte Norris 18 Punkte mehr auf dem Konto gehabt vor Piastri und dann eben auch vor Max. Von daher, Piastri wäre auch noch ein bisschen vor Max gewesen in der Wertung. Also von daher sehr viel Pech. Aber ja, ist natürlich unglücklich. Erstes große Feiern auch auf dem Podest für Norris. Sich schon sehr sicher gefühlt, sage ich mal so, für die letzten anstehenden beiden Rennen. Aber dann kam die große Untersuchung und du hast da genaue Details zu.
Ja, also es war tatsächlich ein Problem, was wir ja schon öfter mal hatten. Ferrari-Fans werden es kennen. Im Englischen heißt es Plankware. Also das ist so dieses ja Teil am Unterboden, was oft auf dem Asphalt aufsetzt und dann auch diese Funken immer verursacht, wenn es aufsetzt. Und das ist, glaube ich, irgendwie 9 mm dick oder sowas. Und das darf sich dann während dem Rennen so und so viel abnutzen. Und wenn man das halt mehr abnutzt, als es erlaubt ist, dann wird man halt disqualifiziert. Da gibt's ganz klare Richtlinien, das wird gemessen. Und wenn du da 0,01 Millimeter drunter bist, unter dieser Mindestdicke, die das Teil am Ende noch haben muss, dann wird man halt disqualifiziert. Also da kann man auch nichts wegargumentieren. Das ist halt einfach so, das ist eine harte Grenze. Ferrari hatte das schon. Jetzt hat's McLaren getroffen mit beiden Autos. Es war auch gar nicht mal so knapp. Bei Oscar Piastri war es sogar noch weiter abgenutzt als bei Lando. Und genau, also man muss auch ganz klar sagen, man hat da jetzt keinen massiven Vorteil von. Also es, glaube ich, wäre sehr unrealistisch zu unterstellen, dass das mit Absicht gemacht worden ist. McLaren hat es so erklärt, dass sie durch die verringerte Trainingszeit, da ja wieder durch den Gullideckel weniger freies Training war und auch wetterbedingt, die keine Longrun-Daten hatten und deswegen auch keine Daten zu dieser Abnutzung von dem Teil hatten, es deshalb quasi falsch eingestellt haben. Ja, also das waren quasi die mildernden Umstände, also im Sinne mildernd, um das zu erklären, dass es keine Absicht war, nicht im Sinne mildernd, dass die Strafe dadurch milder wurde, weil die steht so oder so, egal was die Umstände sind, denn 9 andere Teams haben es mit beiden Fahrern geschafft, also muss man dann auch wieder so sehen, lässt sich auch vermeiden, indem man das Auto höher einstellt, dann setzt es nicht so oft auf, dann ist es halt ein bisschen langsamer, von daher ist das Ganze schon passiert, weil sie natürlich Maximum Performance aus dem Auto holen wollen. Aber wie gesagt, halt wirklich einfach Fehlkalkulation. Darf so einem Team gerade im WM-Kampf jetzt nicht unbedingt passieren. Ne?
Ja, das ist es halt. Ne? Ja, wie du sagst, die anderen 9 Teams haben es ja auf die Kette bekommen. Und was ich mir dann auch immer denke, gerade im Hinblick auf die WM, stell dir mal vor, das passiert dir im entscheidenden Rennen, oder im letzten Rennen, wo du dann den Weltmeister hast und irgendwie 2-3 Stunden später oder je nachdem, das hat ja ein bisschen gedauert, kommt dann das Ergebnis, du bist disqualifiziert. Also das ist ja maximal bitter.
Jo,
das ist ja noch bitterer, wie damals Felipe Massa, als er in Brasilien gefeiert hat. Da war wenigstens sofort die Erkenntnis da.
Ja. Waren es wenigstens nur ein paar Sekunden.
Ja, also das ist schon.
Wobei er den ja Jahre später jetzt vielleicht zurückbekommt, weil sie ja jetzt vor Gericht die Klage zugelassen haben.
Ja, auch sehr interessant. Können wir uns demnächst ja auch mal ein paar Sätze zurechtlegen oder ein bisschen Zeit nehmen, um das Thema aufzuarbeiten. Finde ich auch sehr, sehr interessant. Oder vielleicht in Form eines kleinen Rückblicks können wir mal gerne schauen. Und ja, wie siehst du das denn? Ich meine, wir sind jetzt 2 Rennen vom Ende. Wir werden definitiv in den nächsten 2 Rennwochenenden eine WM-Entscheidung bekommen. Was ist denn deine Tendenz?
Also wenn ich jetzt Geld setzen müsste, sage ich mal.
Ja, gut auf. Punkt. So könnte.
Ja, genau, also wenn ich jetzt wirklich Geld setzen müsste, würde ich schon noch auf Lando Norris tippen. Ich würde nicht unbedingt behaupten, dass er jetzt in den letzten 2,5 Rennen durch den Sprint, dass er da am besten performen wird. Da würde ich mein Geld auf Max setzen. Also wer jetzt aus den nächsten 3 Events die meisten Punkte mit nach Hause nimmt. Aber ich glaube nicht, dass Max 24 Punkte mehr als Lando Norris mit nach Hause nimmt. Und das Ding ist ja auch, wenn es so, keine Ahnung, wenn es wirklich so um alles geht, weißt du, erste Kurve beim Start, Lando gegen Max oder so, dann ist es ja auch das Ding, sobald halt was passiert, irgendein Crash, beide scheiden aus, ist das wieder pro Lando, weil er ja den Punktevorsprung hat. Klar, Oscar Piastri könnte dann profitieren und sich wieder in den WM-Kampf wieder in den WM-Kampf kommen, aber ja, also ich würde weiterhin sagen, deutlicher Vorteil Lando. Max sollte man nicht unterschätzen. Oscar Piastri, sehe ich da jetzt irgendwie nicht mehr so, weil also der Formeinbruch, der auch irgendwie bleibt, also da sehe ich irgendwie keine Aufwärtstendenz aktuell. Und jetzt auch punktgleich mit Max, also irgendwie für Oscar wird es ganz, ganz schwer. Den sehe ich da ehrlich gesagt nicht mehr so. Also wenn es nicht Lando wird, dann eher Max. Aber wer weiß, lass mich auch gerne ins Besseren belehren. Geil wäre natürlich ein letztes Rennen, wo alle drei Weltmeister werden können.
Ja.
Aber was denkst du denn?
Ich muss ehrlich sagen, ich kann gar nicht so viel zu ergänzen, weil ich es auch genauso sehe. Bei McLaren habe ich noch so ein bisschen den Punkt. Lando, muss ich sagen, hat sich bewiesen die letzten Wochen und Monate, ist sehr reif geworden. Jetzt das am Start sehe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so eng. Dass er danach das Ding solide heimfährt, ist genau richtig, kein Risiko gehen. Max war ja eh uneinholbar, sehe ich jetzt gar nicht als Problem, die Szene. Und sonst finde ich ihn sehr reif, auch gerade im Qualifying. Muss man auch mal herausheben, wie stark er da ist. Gerade im Vergleich zu seinem Teamkollegen. Also, der hat's bewiesen, dass er Weltmeistermaterial ist. Den Punkt, den ich bei McLaren als Problem sehe, ist McLaren selbst. Wie jetzt die Disqualifikation zeigt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da könnte irgendwas entstehen. Oder eben, dass man, und das muss man definitiv machen, eine Art Teamorder in gewissen Situationen, dass die sich dann dadurch eben selber verbauen. Weil wenn du als so ein Team jetzt ohne Fahrerweltmeister stehst, ist nochmal eine andere Situation, als wenn du nur zwei Fahrer hast, die alleine um die Fahrer-WM kämpfen.
Ja, genau, das ist jetzt so die Frage. Ne? Mhm. Was macht man jetzt als McLaren? Ab welchem Punkt oder für welche Szenarien sagt man, hey, bis hierhin okay, aber jetzt, keine Ahnung, jetzt muss Oscar zurückstecken, ja, weil Lando halt derjenige mit dem Punktevorsprung ist. Zum Beispiel Katar angenommen, weißt du, Rennen Katar, Max Verstappen führt, Oscar Piastri ist auf 2, Lando Norris auf 3. So, sagst du dann an, tauschen jetzt?
Schwieriger.
Ja, ne, weil, also das würde dann die WM-Hoffnung von Oscar endgültig zerstören, aber realistisch gesehen, wenn Oscar Piastri Zweiter und Lando Norris Dritter wird, dann sind das 3 Punkte, die Oscar Piastri aufholt, sind es immer noch 21, aber Max ist noch mal deutlich näher an Lando, als wenn Lando Zweiter werden würde, so. Also, das sind irgendwie so interessante Spielchen, sage ich jetzt mal, die man bei McLaren vielleicht sich mal zurechtlegen muss für Katar. Weil da gibt's ja schon, also ich, wenn ich Teamchef wäre, würde ich ganz klare Sachen definieren, würde sagen, hey, keine Ahnung, was weiß ich, Oscar, wenn du gewinnst, gewinnst du, so, wir nehmen dir keinen Sieg weg. Aber wenn du nicht gewinnst und Lando unmittelbar hinter dir ist, dann tut's mir leid, dann musst du Lando vorbeilassen, weil wir wollen einen Fahrerweltmeister am Ende haben.
Ja, halte ich auch für sinnvoll,
Also irgendwie so in die Richtung. Und wo man da jetzt die Linie zieht, okay, aber ich würde auf jeden Fall das ganz klar kommunizieren, das festlegen. Andererseits weiß ich auch ganz genau, dass McLaren genau das nicht tun wird.
Genau. Und das habe ich halt auch so im Hinterkopf, dass die sich das selber noch vor Sau beuteln, ne? Das wäre.
Ja, die werden das so machen, wie die es die letzten 2 Jahre immer gemacht haben. Die werden dafür keine Szenarien festlegen. Dann kommt so eine Situation und dann wird wieder am Funk rumgestammelt. Dann zieht sich das wieder über 10 Runden. Und keine Ahnung, wenn sie ganz, ganz viel Pech haben, dann ist Max Verstappen am Ende der davon profitiert.
Ja, und dann.
Weil, keine Ahnung. Red Bull wird, keine Ahnung, Yuki Tsunoda 15 Boxenstops machen lassen, damit Max die beste Reifenstrategie hat. So, bei denen ist alles ganz klar. So,
gut, eine schnellste Runde klauen braucht man ja nicht mehr, ne?
Eben, genau. Aber zur Not wird Yuki Tsunoda das am schwierigsten zu überrundende Fahrzeug für McLarens in der Geschichte der Formel 1 werden oder so.
Ja.
Also deswegen bei Red Bull kann ich mir nicht vorstellen. Wie du auch schon ausschließt,
dass er ins direkte Duell auf der Strecke kommt.
Ja, also ich glaube, da muss man auch realistisch sein. Aber ich bin gespannt, wie McLaren da jetzt rangeht. Ich
meine, zumindest Regenchaos ist ja jetzt auch nicht zu erwarten, ne? Also von daher.
Nee, das stimmt, ja. Das werden die Wettervorhersage für die Rennen. Sollte klar sein.
Ich muss natürlich sagen, Katar, ich glaube, vor 2 Jahren war das, ne, wo dann Leuten schwindelig geworden ist. Ich glaube, ein Sergeant hat sich sogar übergeben. Das waren ja schon harte Bedingungen, also das könnte interessant werden. Jetzt haben wir, glaube ich, ein bisschen
so nicht
im Kalender das, auch
ja, genau.
Extra eine andere Zeit, aber trotzdem, ja, also das wird definitiv ein anstrengendes Wochenende. Und ja, also ich glaube, WM-Kampf wird die nächsten Folgen noch das Thema schlechthin. Deswegen schauen wir mal im Klassement weiter. Und ja, haben jetzt zwei Teams abgearbeitet, Red Bull und McLaren, und gehen jetzt nochmal rein in ein Team. Ja, was dadurch natürlich auch ein Doppelpodium erarbeitet hat. Ergaunert möchte ich gar nicht sagen, weil es eine starke Vorstellung war. George Russell auf 2 und Kimi Antonelli auf der 3. Mit 5 Sekunden Strafe und Startplatz 17.
Ja, also wirklich vielleicht erst kurz zu George Russell, weil er das langweiligere Rennen von den beiden hatte, sage ich jetzt mal. Ja, aber nichtsdestotrotz, starkes Rennen gefahren. Ne? Also habe ich wenig dran auszusetzen, dass er da an Max nicht rankam. Nee, okay, ist, geschenkt, ja, sag ich mal. Ja. Dass er dann gegen Lando das nicht verteidigen konnte, hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet, weil der McLaren schon auch schneller gewirkt hat das ganze Wochenende. So viel, wie man halt gesehen hat. Aber ansonsten auch wieder, also wirklich sagen, das Maximum, was mit dem Mercedes ging. Gutes Ding gefahren. Ja, aber so ein bisschen der Held bei Mercedes war dann doch Kimi, ne?
Ja, also mit das seinem war echt extrem stark und auch am Ende auch 2/10 das Ganze vor Charles Leclerc gerettet, ne? Mit der 5-Sekunden-Strafe. Ja. Darf man hier auch nicht vergessen. Also wirklich extrem stark, auf wirklich alten Reifen am Ende. Ist ja auf Softs gestartet, Antonelli, ne? Und hat das wirklich extrem gut nach Hause gefahren. Und wenn ich mir jetzt die Konstrukteurswertung angucke, die ja auch wichtig ist, Mercedes auf Platz 2 mit 431 Punkten, vor Red Bull mit 391 und Ferrari mit 378. Also aktuell hat Mercedes da die besten Karten, weil sie eben auch zwei Fahrer haben, die ordentlich punkten.
Ja, also nochmal, ich habe gerade nochmal geguckt in der Pitstop-Summary. Kimi Antonelli, Runde 2 war sein Boxenstopp. Ne? Also wirklich.
Das ist crazy.
Nicht schlecht. Ja, also wirklich ein Monster zweiten Stint gefahren oder wie manche andere sagen würden, 98% des Rennens. Ja. Also das kann man ja schon fast nicht mehr Stint nennen. Das war ja das ganze Rennen quasi. Ja, stark. Verdientes Podium auch. Also das ist wirklich so, diese ganze McLaren wird disqualifiziert Sache hat den ganz großen Vorteil, dass Kimi Antonelli ein absolut verdientes Podium dadurch bekommt, finde ich.
Das jetzt war leider nicht feiern konnte auf dem Podium. Aber so vom reinen Ergebnis wirklich top für den Jungen und natürlich auch schön, gerade weil so ein bisschen, ja, ich sag mal, Kritik aufkam im Laufe der Saison. Was ich ja nie so gesehen habe, ist ein Rookie. Na, von daher finde ich schön, freut mich für den Burschen. Und ja, Mercedes wäre viel Lob übrig. Wir gehen aber direkt weiter zum nächsten Team. Haben ja noch ein bisschen was vor uns und landen bei Ferrari, nämlich mit Charles Leclerc, der dadurch Vierter wurde. Ja, bisschen auch enttäuschend, wenn man jetzt überlegt, dass Antonelli vor ihm landet, trotz Strafe. Vielleicht auch ein bisschen mit den Reifen zu kämpfen hat in Charles Leclerc, obwohl er jüngere Reifen hatte, ne, muss man auch dazu sagen. So gesehen jetzt auf dem Papier Platz 4. Ja. Ist okay, ich meine, er ist als 9. gestartet, das darf man jetzt auch nicht vergessen.
Ja, das stimmt. Also im Vergleich zum Startplatz muss man sagen, okay, aber Las Vegas ist ja eine Strecke, wo man eigentlich gut überholen kann. Also, und da hat Ferrari halt auch wieder mit der Strategie ein bisschen gepennt, weil er hatte ja sogar sich vor Oscar Piastri geschoben im ersten Stint. Ja. Und durch den Boxenstopp hat er diese Position wieder verloren und konnte die dann nicht mehr sich wiederholen bis zum Ende. Ich meine, war jetzt dann im Endeffekt quasi egal, weil Oscar Piastri dann disqualifiziert wurde. Aber das hätte ihn wahrscheinlich vor Antonelli geschoben, wenn er nicht wieder hinter Oscar Piastri gelandet wäre. Oder vielleicht vor Antonelli geschoben. Man weiß es nicht. Also, das wäre dann am Ende vielleicht ein Podium gewesen. Aber gut, hätte, kann man jetzt natürlich immer sagen. Ja, also er selbst, würde ich sagen, hat ein sehr gutes Rennen gefahren. Die Strategie war nicht optimal. Platz 4 ist okay. Ja.
Einen weiteren Ferrari-Fahrer haben wir allerdings auch noch, nämlich Lewis Hamilton. Qualifying Platz 20.
Ja.
Ich überlege gerade, was da war. Ich meine, er hätte auch eine Zeit gestrichen bekommen am Ende. Gut, aber letzten Endes ist er dann auch selber schuld. Was? Ich meine, er hatte Track Limits dann noch. Ich bin mir da auch jetzt nicht hundertprozentig sicher. Nichtsdestotrotz hast du ja mehrere Versuche, um nicht 9 Sekunden Rückstand zu haben am Ende. Na.
Ja.
Und im Rennen dann jetzt Platz 8, sonst wäre er 10. geworden, hätte einen Punkt geholt. Ja, auch mit dem Startplatz ein enttäuschendes Ergebnis, muss man einfach so sagen. Also das ist leider...
Gerade weil er ja nach Runde 1, glaube ich, schon auf 13 oder so war.
Stimmt, also, durch das ganze Chaos am Start hat er profitiert.
Ja.
Oh, Sky war auch so gemein, kam dann die Wiederholung von Hamilton. Ah nee, das war nicht seine Leistung, das war einfach nur dem Chaos geschuldet. Na, aber,
ja, ich sag mal, manchmal ist die wichtigste Leistung, sich aus dem Chaos rauszuhalten und da durchzukommen. Ne?
Absolut, da ist auch was
drin. Und ja, und ich sag jetzt auch mal, weniger erfahrene Fahrer gehen dann, also ich sag mal, die ganz Erfahrenen vielleicht so rum, die wissen, wie sie aus so einem Chaos auch direkt Profit schlagen können. Also ja, eine Sache, einfach nur nicht auszuscheiden und den Leuten, die da crashen oder so, auszuweichen, aber es ist ja auch eine andere Sache, gleichzeitig dann noch die Überholmanöver anzusetzen, weil es sind ja nicht 8 Leute ausgeschieden und er war plötzlich 13. oder 12., ich weiß jetzt nicht mehr, sondern es waren ja am Ende 2, die ausgeschieden sind und die anderen hat er ja in diesem Chaos überholt, weil er das halt besser hingekriegt hat.
Das stimmt,
ne? Also,
ja, das muss man ihm auch zugute halten. Ne? Aber ja, leider ein bisschen enttäuschend dann am Ende so ein Ergebnis. Er wird da ja auch selber nicht mit zufrieden sein. Von daher, ja. Jetzt schaue ich mal gerade weiter. Wie viele Teams haben wir denn? 4 an der 4. Zahl und ein Team kommt noch. Und ach, das freut mich natürlich wieder mal sehr. Carlos Sainz im Qualifying schon extrem stark mit Platz 3. Hat da gezeigt, dass er aktuell wirklich in bestechender Form ist. Mit ein paar Aussetzern und Fehlerchen, die er immer mal gemacht hat. Aber hier an dem Wochenende dann 5. im Rennen jetzt durch die beiden Disqualifikationen. Allerdings ansonsten Platz 7 wäre auch stark für den Williams. Ja, also wirklich großes Lob für Sainz. Und da muss ich doch gerade mal in die Fahrerwertung schauen bei Sainz, der ist auch 48 Punkte hat und somit auf Platz 11 liegt. Einen Punkt hinter Nico Hülkenberg. Gerade wenn man das mit dem Anfang der Saison vergleicht, hat er da doch einige Sprünge gemacht.
Ja, auf jeden Fall.
Wichtige, viele Punkte geholt in ein paar wenigen Rennen, dann auch durch sehr gute Positionen, einmal auch ein Podium dabei gewesen. Aber das ist seine eigene Leistung, das ist stark. Und ja, also bei Sainz habe ich ein weitaus besseres Gefühl mittlerweile, was ihn und Williams angeht, als noch zu Anfang der Saison. Ich glaube, das hat sich jetzt ganz gut eingespielt.
Ja, das Gefühl habe ich auch. Also gerade so in den letzten Rennen wirkt das auch so, als ob er so der Nummer 1 Fahrer ist, finde ich. Auch wenn Williams insgesamt über die Saison schon noch, also Alex Albon hat da schon noch einen ganzen Schritt vor ihm. Der hat ja, glaube ich, 73 Punkte oder so. Aber ja, doch, Sainz ist angekommen, fühlt sich, glaube ich, wohl mit dem Umfeld und auch mit dem Auto. Und auch ein sensationelles Qualifying gehabt, ne? Also am Ende 3. gewesen, nur Lando und Max vor ihm. Also wirklich sehr, sehr stark. Und das war ja auch, da hatten wir ja, glaube ich, letztes Mal auch drüber geredet, das war jetzt auch so das Rennen, wo Williams gesagt hat, da müssen wir nochmal Punkte mitnehmen. Die nächsten Rennen werden ein bisschen schwerer. Und zumindest auf der Seite von Sainz hat das geklappt. Bei Alex Albon leider nicht so.
Ja. Albon muss ich jetzt überlegen, der hatte doch auch den Flügelschaden, Crash. Ne? War das mit Hamilton?
Ja, Crash im Qualifying erst, deswegen hinten gestartet und dann Flügelschaden im Rennen und was auch noch erschwerend hinzukommt, kein Boxenfunk. Der Funk ist ausgefallen bei ihm.
Okay, das ist natürlich bitter.
Und deshalb, da gibt es auch so einen schönen Clip, werden wir auf Instagram bestimmt in die Story nehmen, wo er in die Box fährt und auf seinen Flügel zeigt.
Ja, stimmt.
Ja, und will, dass sie den Flügel reparieren, aber die natürlich nicht darauf vorbereitet waren, wo ich mir auch denke, also gut, vielleicht sah der Schaden nicht so schlimm aus, wie er sich angefühlt hat, und das Team dachte, ah, okay, es sieht nicht schlimm aus, wir lassen den Flügel dran, aber Albon im Cockpit hat gemerkt, hier, so kann ich nicht fahren, das geht nicht so. Aber eigentlich, auch wenn du keinen Funk hast, du musst doch das Rennen gucken und du siehst doch auch
Ja, auf
Onboards.
jeden Fall. Also
Und
das kann ich auch nicht
also,
verstehen, ja.
ja, dann siehst du doch, wenn dein Fahrer reinkommt, der hat Flügelschaden. Ja, aber gut, weiß man natürlich nicht, ne? Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht genau gesehen, wie kaputt der Flügel war. Ja, aber auf jeden Fall haben sie den Flügel beim Boxenstopp nicht repariert, obwohl er das sehr, sehr, sehr gerne so gehabt hätte. Ja, das war dann für ihn auch irgendwie das Rennen
Ist
dadurch,
natürlich
also.
kurios. Ich erinnere mich ans Qualifying, wo er dann den Crash hatte. Da hat er sich noch beschwert, dass man zu viel redet und er so, I'm out, weißt du?
Das
Und die
stimmt.
dachten doch noch hier, er soll Gas geben oder was weiß ich oder so und so viel ist seine Zeit. Und da hat man ihn scheinbar auch nicht beobachtet. Vielleicht hat Williams
Ja.
keine Kameras, ich weiß auch nicht, keine Bildschirme. Also schon sehr, sehr merkwürdig, was da ablief bei Williams. Oder man hat an der Technik gespart.
Ja, gut,
Also.
es ist bei so Stadtkursen, das hat man ja auch in Monaco
Gut
und so
mit
hat
dem
man das ja auch
Empfang
immer
oder
mal,
so, ne?
ne?
Auch dann.
Genau, ja, durch gerade wenn hohe Gebäude dann dazwischen stehen, die den Empfang stören und sowas, ne? Also es kann schon passieren, weil ja jetzt die Formel 1, die baut ja ihr eigenes Zeug auf, die macht das ja nicht über
Ja.
irgendwelche Funkantennen, die da sonst schon stehen, und ich glaube jetzt nicht, dass die da irgendwelche riesigen Türme aufbauen oder so. Wir waren ja auch schon bei Rennen, also habe ich nirgendwo gesehen
Ja.
bisher. Und auf normalen Rennstrecken klappt das ganz gut. Da hat man jetzt wenig Gebäude zwischen dem Gebäude in der Box und dem Auto,
Ja.
sage ich jetzt mal. Aber gerade in so Städten wie Las Vegas, wo viele hohe Gebäude dann da rundrum stehen, der Kurs auch relativ lang ist, dann auch noch so Gebilde wie die Las Vegas Sphere oder so. Ich bin jetzt auch kein Physiker, Techniker, Elektroniker, was auch immer. Ich weiß nicht, was da Funk am meisten stört, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass gerade so Hochhäuser und sowas da schon nicht so gut sind.
Ja, da ist was dran. Ja, sicherlich ein großes Argument. Ja, Williams, würde ich sagen, sind wir dann auch durch und somit auch mit dem ersten Kapitel und ja, hören uns direkt hiernach im zweiten Kapitel mit den Bottom Five.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, viermal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Kapitel 2 der heutigen Folge zum Vegas-Wochenende 2025. Und ja, wir gehen direkt wieder rein. Ja, sind noch ordentlich in den Punkterängen unterwegs durch die Disqualifikation. Aber auch sonst wären es immer noch Punkteränge. Und es geht weiter mit den Racing Bulls und wieder mal einem starken Isaac Hadja auf Platz 6.
Yes, also wirklich, ich muss gerade mal gucken. Qualifying. Achter.
Ja, auch schon
Auch stark,
ordentlich.
ja. Auch schon nicht schlecht. Ja, im Rennen, weiß ich gar nicht. Hat man viel von ihm gesehen? Ich
Nee,
glaube,
das
ich
muss ich auch
nicht so,
sagen,
ne?
ne? Ich überlege gerade, aber er
Ja.
war wirklich nicht so häufig im Bild, was ja nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen ist, weil du dann ja auch kein
Nö.
Chaos stiftest, ne?
Er war am Anfang war er doch vor Oscar sogar noch, ne? Ich glaube, am Anfang ist er durch dieses Startgetümmel, war er am Anfang
Ja,
im ersten
stimmt.
Stint eine
Richtig.
ganze Zeit lang vorne
Ja.
mit dabei.
Stimmt, er ist sehr weit nach vorne gekommen.
Ja, genau, das stimmt. Ja, da war er ein bisschen im Bild, gegen Ende dann weniger. Aber ja, starkes Rennen, also kann man nichts sagen. Ne? die Punkte nehmen die mit.
Auf jeden Fall.
Im wichtigen WM-Kampf.
Und Teamkollege Liam Lawson, im Qualifying sogar noch stärker mit Platz 6, muss man hervorheben. Ja, hat sich dann natürlich selber verbockt mit dieser Startkollision da mit Oscar Piastri. Hat sich aber auch direkt auch nach beim Team entschuldigt, wahrscheinlich noch während des Rennens oder so, ist dann am Ende 14. geworden, hat das komplett auf seine Kappe genommen, gab für ihn da auch jetzt kein großartiges Gemecker. Ist natürlich unglücklich für ihn, gerade wo er so ein gutes Qualifying gefahren ist und ich auch finde, dass er eine ordentliche Form hat, ne? Von daher sehr unglücklich. Das wären möglicherweise doppelte Punkte gewesen für die Racing Boys.
Ja, also ich würde behaupten, mit dem Speed, den die Autos gezeigt haben, auf jeden Fall.
Haben jetzt 90 Punkte bei den Konstrukteuren. Platz 6 sind 17 Punkte vor Haas. Also von daher sieht relativ gut aus, sag ich mal.
Ja, also klar, da kann natürlich, wenn irgendwas Verrücktes passiert, sind 17 Punkte quasi nichts. Aber so, sag ich mal, wenn die Teams so in dem Bereich Punkte holen, in dem die Normalpunkte holen, so eher, sag ich mal, die hinteren Punkteränge, da sind 17 Punkte schon eine ganze Menge. Ja, trotzdem glaube ich, hätten die Punkte von Lawson auch gut getan. Er hat am Ende sogar noch ein bisschen Glück gehabt, fand ich, dass es keine Strafe gab. Wahrscheinlich so ein bisschen die Umstände, dass halt nicht viel weiter passiert ist. Es war Rad an Rad, es gab keinen Schaden an Oscars Auto. Ich denke, da hat man dann gesagt, ja gut, es ist halt Kurve 1, Runde 1. Hat das dann da so ein bisschen abgetan. Aber ich sag mal so, wenn man da jetzt eine kleine Strafe vergeben hätte, wäre ich da auch mitgegangen, muss ich ehrlich sagen.
Durchaus, ja. Ich glaube, wäre sowas nicht im Startgetümmel passiert,
wäre es eine
eindeutige Geschichte. Ja.
Genau, ja. Also so, ich verstehe schon auch, warum man keine gibt, so, aber es ist für mich so ein 50-50-Ding. Das hätte eine sein können, es kann keine sein. Wie du sagst, wenn es nicht der Start wäre, würde ich sagen, muss es eine sein. Beim Start wird ja immer noch mal ein bisschen anders gemessen, was ja auch richtig ist.
Ja, aber so zumindest der Erfolg auf der Seite von Isaac Hadja. Und gehen wir direkt weiter im Klassement. Ja, und natürlich sehr, sehr freudig für Kick Sauber mit Nico Hülkenberg auf Platz 7. Da muss ich nochmal ganz kurz ein anderes Thema einbringen, denn es war ja auch dieses Preview-Event von Audi, wo dieses finale Design gezeigt wurde. Für mich sah es so aus wie zwei Autos, die so zusammengepackt wurden und in der Mitte.
Ja.
Also, ich sag mal so, mit Sponsoren drauf kann das nochmal anders wirken. So fand ich es ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
Ja, das hast du aber schön formuliert, schön diplomatisch formuliert. Ja, also ist jetzt auch nicht mein Favorite Design, sag ich mal. Für mich sah es ein bisschen so aus wie wenn man irgendwie bei dem Formel 1 Game My Team gespielt hat und da eins dieser vorgefertigten Designs genommen hat.
Das war's dran, da hast du recht.
Ja, aber also, wer weiß, ne, mit Sponsoren und keine Ahnung, am Ende machen die auch noch irgendwelche Special Liveries oder das war jetzt vielleicht nur eine Special Livery und so. Das ist ja heutzutage, sind ja die Autolackierungen auch gar nicht mehr so festgesetzt, dadurch, dass man ja echt ständig nochmal irgendwie was ändern kann. Können sie ja auch, wenn noch mehr Leute das so sehen wie wir, dann sagen die vielleicht auch einfach in zwei Monaten, ach, das war nur die Special Livery für das erste Rennen. Danach haben wir ja eine ganz andere, viel coolere.
Oder so, man hat das Farbschema nochmal vorgestellt und wie es ungefähr sein soll.
Sag mal so, es passt auf jeden Fall ins Feld, finde ich so. Es ist jetzt nicht, dass es irgendeinem Auto zu ähnlich sieht oder so. Das ist ja auch schon mal ganz cool, dass man unique ist quasi im Feld. Mal gucken, wie es dann aussieht, wenn es fertig ist, wirklich.
Wir wissen ja auch noch nicht, wie zum Beispiel Cadillac dann aussehen wird. Ne? Das wird ja auch
das stimmt, spannend.
Da freue ich mich auch drauf.
Ja, genau. Gut, Cadillac auch wieder so in den dunklen Farbtönen wahrscheinlich eher unterwegs, aber na, wer weiß.
Könnte spannend werden. Kommen wir noch kurz zum Wochenende in Vegas. Hülkenberg zunächst als Elfter gestartet. Ich meine, er hätte jetzt auch im Qualifying 5-mal in Folge Bortoleto geschlagen. Also diese Negativserie hat er jetzt auch so ein bisschen zu seinen Gunsten gewendet. Im Rennen dann Platz 7, 2 Plätze profitiert, hätte sonst auch einen starken 9. Platz nach Hause gebracht. Also ich glaube, Hülkenberg ist voll zufrieden mit dem Ganzen. Ja, und Teamkollege Bortoleto war das Ganze sehr früh beendet, hat er den Stroll rausgelanzt.
Also, ja, aber richtig.
Ja, gibt's keine Frage. Und er nimmt auch eine Strafe mit zum nächsten Rennen. War er das? Jetzt muss ich überlegen. Ein Fahrer nimmt die mit. Müsste dann Bortoleto gewesen sein.
Ja, müsste. Mhm. Ja, also das auch, so sehr wir eben gesagt haben, ja, bei Liam Lawson, es war der Start, da muss man ein bisschen milde walten lassen. Mhm. Das bei Bortoleto war schon sehr eindeutig. Also das war schon sehr ambitioniert, dieser Move.
Das trifft's, glaube ich, ganz gut.
Ja, jetzt 2 Rennen in Folge von ihm. Mhm. Die leider nicht so liefen. Mhm. Ja, aber insgesamt, glaube ich, kann man trotzdem sagen, eine gute Saison. Hat sich gefunden in der Formel 1. Ja, jetzt vielleicht nochmal die nächsten 2 Rennen, vielleicht nochmal irgendwie so einen Erfolg nochmal mitnehmen für die Winterpause. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Damit man jetzt nicht, weil so willst du, glaube ich, nicht in die Winterpause gehen, ne?
Muss natürlich auch, was das Team sauber angeht, sagen. Die sind jetzt aktuell 9. in der Konstrukteurswertung, 4 Punkte hinter Aston und 5 Punkte hinter Haas. Also da geht's eigentlich noch um richtig viel. Deswegen könnte man einen starken Bortoleto sehr gut gebrauchen.
Na? Stimmt, ja.
Und Stichwort Haas ist das nächste Team hier, die jetzt durch die beiden Disqualifikationen eben 3 WM-Punkte abgegriffen haben, mit Olli Berman auf Platz 10 und Esteban Ocon auf Platz 9. Ja, auch schon länger her, dass Ocon vor Berman landet im Rennen. Na, ist für ihn auch ein wichtiges Erfolgserlebnis mal wieder. Diese 3 Punkte machen den Abstand jetzt auch nochmal größer in der Konstrukteurswertung. Das ist sehr wichtig für Haas.
Ja. Also die waren echt die großen Profiteure von der Disqualifikation oder den Disqualifikationen. Also für die geht's wirklich um alles. Und da wäre doch schon wieder... Ah nee, Ocon wäre ja auf der 11 gewesen, dann wäre man auf der 12. Ja.
Ja, stimmt, okay, der aber, berühmte Berman-Platz 11.
Ja, genau, aber... bei den Haas, ich kann es gerade auch gar nicht einschätzen, was da am Rennen so los war bei denen irgendwie. Es hat sich alles so mehr auf die vorderen Plätze konzentriert in der Übertragung,
fand Quali ich. Auch Platz 13 und 14, so, ja.
Auch nicht auffällig.
Da sagt niemand was gegen, so, ne. Keiner sagt es besonders gut, besonders schlecht auch nicht. Und dann solide. Also, das ist okay, was Haas da liefert. Ist ein gutes Mittelfeldteam mit einigen Ausreißern auch mal nach oben, wie ich finde. Und von daher wichtige Punkte mitgenommen. Ich glaube, da ist man relativ zufrieden. Ja, und ich sag mal, wenn man jetzt Platz 7 mitnehmen könnte bei den Konstrukteuren am Ende, wäre man jetzt nicht unzufrieden.
Das glaube ich auch, ja. Gerade für so Teams wie Haas, ne, die ja finanziell jetzt auch nicht so aufgestellt sind wie irgendwelche, keine Ahnung, wie zum Beispiel Aston Martin, die ja unten auch in dem Kampf mithängen. Ne? Also ich glaube, für Haas wären die Millionen wichtiger als für Aston Martin.
Das stimmt, ja.
Aston Martin wird vielleicht sogar lieber die Windtunnelzeit und sowas haben als die Millionen.
Ja, guter Punkt. Und kommen wir jetzt auch direkt zum Team Aston. Nämlich hier mit Platz 11 für Fernando Alonso. Im Qualifying haben ja beide einen guten Eindruck gemacht. Alonso 7. am Ende. Und Lance, noch mal kurz zum Qualifying zu kommen, meiner Meinung nach auch ein Kandidat für Q3 gewesen, hat es dann allerdings auf Intermediates versucht, ne, in Q2, hat sich damit ein bisschen, ja, vertan und dadurch eben 12. geworden. Aber klar, die Entscheidung hat er dann wahrscheinlich auch selber getroffen. Na, ich glaube jetzt nicht, dass das Team da unbedingt gesagt hat, hier, wir gehen ein Risiko, weil wenn man die Chance hat, beide in Q3 zu kriegen. Ich weiß nicht so, was da der Hintergedanke war, wenn man so überlegt. Aber man kann es versuchen.
Ja gut, ich meine, in Q1 hat ja genau das funktioniert. Da waren ja die Aston Martin, wenn ich mich richtig erinnere, die auf die Extreme Wets gegangen sind direkt, während alle anderen erstmal Intermediates probiert haben und alle anderen haben dann quasi drunter gelitten, dass sie nochmal in die Box mussten und so, während die Aston Martin ihre Runden schon gedreht haben und das ja da auch richtig gut aussah. Ja. Deswegen, also, ja, also ist aber eigentlich genau der richtige Spirit, finde ich. Einfach mal ein bisschen was riskieren. Gerade wenn man jetzt irgendwo hinten im Feld sonst landet, kann man das ja auch mal. Mhm. Und ist eigentlich fast schon schade, dass es im Rennen nicht geregnet hat, weil ich hatte das Gefühl, die Aston Martin waren im Regen ein bisschen besser aufgestellt als
auf jeden Fall. Da hätte ich auch mir noch deutlich mehr versprochen. Aber gut, bei den Bedingungen war es mir dann auch klar, dass da nicht viel geht. Gut, und bei Lance kann man ja nicht bewerten. Bortoleto hat ihn dann abgeschossen, weil ich finde, Lance hat gerade in Regensessions einen sehr guten Eindruck gemacht, auch schon in den Trainings.
Also, das stimmt, ja.
Ja, mit Platz 12 Startplatz, wer weiß, da wäre vielleicht doch was möglich gewesen unter anderen Bedingungen oder ohne Bortoleto. Also, aber gut, im Trockenen, glaube ich, wäre es jetzt auch nicht weit nach vorne gegangen. Aber so, ja, sehr viel Pech für Lance und Alonso am Ende unglücklich 11. Allerdings war es ja eigentlich ein Platz 13. Von daher, ja, war da nicht sonderlich viel drin. Und ich schau mal weiter im Klassement. Ein Team haben wir noch und ja, wie so oft, Alpine.
Ja, waren halt auch dabei.
Ja. Muss sagen, im Qualifying Platz 10 für Gasly.
Ja, das stimmt. Start,
Colapinto 15, auch okay im Alpine. Ja. Kann man jetzt auch nicht groß meckern. Und im Rennen muss ich jetzt auch wieder überlegen, welche Highlights die beiden jetzt hatten oder ob sie oft im Bild waren. Ich glaube, das war einfach, ich würde es jetzt wirklich so abtun, dem Fahrzeug geschuldet.
Ja.
Ohne dass ich den Fahrern da jetzt einen großen Vorwurf machen kann. Ne? Also.
Ja, ich glaube, bei Alpine, da hatten wir auch schon drüber geredet, ne? Da in keinerlei Hinsicht kämpft das Team noch für irgendwas. Ja, also da geht's in den Konstrukteuren um nichts mehr. Ich glaube, in der Fahrer-WM, gut, vielleicht aus persönlichem Ehrgeiz will Pierre Gasly da noch irgendwas reißen, aber halte ich auch für unwahrscheinlich so weit hinten. Colapinto wird vielleicht ganz gern Punkte mitnehmen.
Ja, stimmt, ne? Das ist so ein bisschen blöd, wenn du dann als einziger mit Jack Doohan, der nur 6 Rennen hatte, mit 0 Punkten da stehst, ne? Aber ja, muss ehrlich sein, wie soll es ein Colapinto erreichen, wenn jetzt nicht besonders was passiert auf der Strecke, was ihn nach vorne spielt? Da muss man halt auch ehrlich sein. Ne?
Ja.
Und Gasly ist einen Punkt vor Bortoleto, 18. in der Konstrukteurswertung. Und 6 hinter Yuki, also. Ja, das wird mal spannend.
Ja, ich wage mich mal aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, dass diese Position Pierre Gasly reichlich egal sein dürfte. Gerade weil er ja auch ein bisschen, ist ja schon länger in der Formel 1, auch ein Rennsieger, war auch schon auf ganz anderen Positionen unterwegs. Ja, ich glaube, er muss sich da jetzt nicht so beweisen, dass er so viele Punkte schon mitgenommen hat diese Saison, während seine Teamkollegen beide nicht einen mitgenommen haben, glaube ich, beweist, dass er weiter in der Formel 1 bleiben soll, dass er ein guter Fahrer ist. Und mehr beweisen kann man in dem Alpine aktuell nicht.
Ja, ist einfach so. Alpine gibt's noch eine personelle Neuigkeit, nämlich Mick Schumacher, der jetzt offiziell in der IndyCar fährt. Und
stimmt,
wie ich persönlich sagen muss, und ich habe auch erfahren, dass irgendwie Sky IndyCar überträgt. Geil, gucke ich mir gerne mal an.
Ja, ich glaube, da gucke ich auch da mal rein. Da so
ein bisschen mitfiebern für Mick, also oder hätte ich wirklich Bock drauf.
Aber im IndyCar sieht man auch viele alte, bekannte Namen. Ja, ich habe da irgendwann mal durchs Klassement geguckt. Also da sind Fahrer, die, keine Ahnung, vor gefühlten 15 Jahren, vielleicht sogar vor echten 15 Jahren in der Formel 1 gefahren sind, die da im IndyCar noch aktiv sind. So, also da hat man bestimmt, da kann man sich die ein oder anderen Favoriten raussuchen, glaube ich.
Absolut, da freue ich mich wirklich drauf. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir noch zu den Awards und danach gibt's noch eine ganz kleine News im Bereich Gaming. wer dranbleiben möchte, was wir, glaube ich, nochmal ganz kurz anteasern sollten. Und ja, unsere Awards, kommen wir zum Platin Award. Muss ich jetzt mal ganz kurz spontan hier durchgucken. Ich habe aber auch eine Idee. Dann überlasse ich dir mal den Vortritt und schaue, ob ich jemanden anders nehmen kann.
Für mich ist jetzt Kimi. Also auch jetzt nachträglich noch aufs Podium gekommen. Das untermauert das nochmal. Ja, also ich finde, er hat das sensationell gemacht. Dieser Monster zweite Stint, der fast das ganze Rennen lang war, hat ja auch ein bisschen auch George Russell damit den Rücken freigehalten, dass er die weiter hinten aufgehalten hat. Und jetzt ein verdientes Podium. Krasses Rennen. Deswegen Kimi Antonelli kriegt für mich den Platin Award.
Stark. Absolut verständlich. Ich will jetzt auch nicht ganz nach oben greifen und ich finde auch, weil es ein bombenstarkes Qualifying war und er eine gute Leistung bestätigt hat oder ein starkes Wochenende hatte, vielleicht ein bisschen nicht ganz erwartet der Call, aber für mich Carlos Sainz.
Ja, kann ich auch verstehen. Qualifying war ja auch Hammer.
Ja, deswegen, also das muss man erstmal schaffen im Williams, also von daher starkes Ding. Und ja, die Fluppe des Rennens.
Das sind für mich, wer auch immer bei McLaren verantwortlich ist, für diese Teile unterm Auto. Die Skidblocks heißen die, glaube ich, offiziell. Aber also für mich ist es McLaren. Ich meine, liegt jetzt natürlich nicht an uns herauszufinden, wessen Schuld das war. Und es war eine Verkettung an Umständen. Aber alle anderen Teams haben es geschafft. Und ja, das Team, für das es aktuell am wichtigsten ist, hat es nicht geschafft. Von daher McLaren für mich ganz klar.
Der Satz, glaube ich, beschreibt es ganz gut und deswegen schließe ich mich da an. Doppelfluppe, Doppeldisqualifikation, ich finde, das passt. Ja. Und von daher, ja, haben sie sich ein Eigentor geschossen und den WM-Kampf nochmal extrem spannend gemacht für uns. So, mit der sportlichen Analyse und den Awards sind wir durch und im Bereich Gaming ja noch einfach eine Kleinigkeit. Wir waren ja eh nicht so hinterher, was das Zocken angeht in diesem Jahr. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile die Disc ausgepackt hast. Bei mir ist es heute per Post gekommen. Ich musste am Black Friday oder in der Black Week, wie auch immer, zuschlagen und werde demnächst mal eine Runde F1 25 zocken. Auch aus dem Grund, weil es kein F1 26 geben wird und die Saison 26 dann mit einem DLC nachgereicht wird, also einem kostenpflichtigen DLC natürlich. Ich glaube, ist auch nicht bekannt, wie viel das dann kosten wird. Aber
ich würde behaupten, EA wird uns da schon zum Vollpreis andrehen.
Meinst, klar, kann ich mir nicht vorstellen, aber so ein bisschen die Befürchtung habe ich auch.
Ja, also ich wahrscheinlich werden sie es uns nicht zum Vollpreis geben, aber so, weißt du, so ein Alibi, so 10 Euro billiger machen, damit man den Eindruck hat, ach, man spart ja was. Ja. Aber am Ende bezahlt man dann für ein DLC 50 Euro oder 60.
Ich sag so 39,95 oder so, werde ich jetzt. Können wir ja mal Wetten abschließen.
Ja, so, ja das stimmt, könnten wir machen.
Weil
ja,
ich glaube, so dreist sind sie jetzt nicht. Aber ja, denkbar ist es. Befürchten könnte man's. Ja, das ist halt meine Hoffnung, dass ich jetzt ein bisschen gespart habe und dann eben quasi, ja, dann DLC bekomme für eine neue Saison, der jetzt auch nicht ganz so teuer ist. Aber klar, alles denkbar bei EA. Aber grundsätzlich finde ich, bin ich froh über die Entscheidung, dass man sich jetzt 2 Jahre Zeit lässt für F1 27. Möglicherweise auch weg von der Ego-Engine, eine neue Engine wird entwickelt oder so. Das sind ja alles noch Spekulationen, was da passiert. Aber wie ich finde, ist es eine richtige Entscheidung, weil ich finde, das Grundgerüst ist ja vollkommen okay und da kannst du ruhig mal eine Saison einfach so nachliefern mit Daten, ohne großartige Gameplay-Änderungen oder schlimme Modi wie F1 Live oder so ein Kram. Deswegen mal aufs Wesentliche konzentriert. Und dann wirklich an neuem Spiel richtig lang gearbeitet. Also ich kann es wirklich nur begrüßen.
Ja, also da kann ich mich vollends anschließen. Ich begrüße das auch sehr. Ich finde das an sich so, ja, anstrengend bei Sportspielen immer jedes Jahr quasi eine neue Version. Ja. Und dann manchmal hat man dann das Gefühl, weil sich was ändern muss, damit man halt einen Grund hat, ein neues Spiel zu kaufen, wird dann einfach nur aus so blindem Aktionismus irgendwas umgeworfen, was eigentlich okay war.
Stimmt, ja.
Von daher finde ich das gar nicht schlecht. Sollen sie uns das als DLC liefern? Ich zahle den Preis, egal wie hoch er ist. Ja, also ich finde das nicht schlecht. Und dann kann man auch mal ein bisschen länger so ein paar Saisons fahren in der Karriere oder so. Ne? Da muss man dann nicht immer jedes Jahr von vorne anfangen.
Stimmt, ja.
Hat man sein Safe-Game ja auch länger und kann im Singleplayer mal ein bisschen länger was machen.
Oh, interessant.
Auch nicht
könnte
schlecht.
Man mal so einen My-Team-Modus wieder starten oder so. Ja,
ja, ne? Also, ja. Weil ich meine, Stand jetzt wissen wir werden noch ja fast 2 Jahre das Game oder 1,5 Jahre jetzt das Game zocken können. Ja, ja. Nee, also ich finde das auch gut. Ist vielleicht auch ganz interessant, wenn man mal so ein bisschen über den Tellerrand guckt, vielleicht andere Sportspiele, die dann auch das jetzt beobachten werden, mal gucken, wie das dann aussieht. Die Formel 1 Spiele, Verkäufe waren ja ein bisschen rückläufig nach diesem Riesenboom unter Corona und so, ich glaube, viele brauchten einfach nicht jedes Jahr das Neue. Das ist glaube ich nicht so wie bei FIFA oder NBA oder so, dass man da jedes Jahr wegen Kader-Updates und weil es in den Teams so viel tut. Bei Formel 1 ja, hat man halt so seine Favorite-Fahrer und wenn die halt da drin sind, sind die halt da drin. Ne? Und die paar Teamwechsel, glaube ich, das ist jetzt nicht so ein Kaufgrund wie bei anderen Sportspielen. Ich finde es gut. Mal schauen, wie es dann letztendlich wird.
Ja, denke ich auch. Wäre ja natürlich dann so ein Gedanke, dass man so wieder in so eine Art Karrieremodus reingeht, wo man vielleicht beide Saisons nacheinander fährt. Mal gucken, ob EA auf die Idee kommt. Ich glaub's nicht. Aber ja, so wieder diese alte F1-Challenge-Zeit, das wäre schön. Ja, aber im Großen und Ganzen, das so viel zum Gaming. Für nächstes Wochenende müssen wir schauen, wie wir uns organisieren. Da du keinen PC zur Verfügung hast zum Aufnehmen, beziehungsweise unser bekanntes Setup. Wir wollen versuchen, für euch irgendwie über Handy mit Audiospuren das dann aufzunehmen und vielleicht eine Folge hochzuladen. Vor allem, wenn es möglicherweise eine Entscheidung gibt in der Fahrer-WM. Aber sicherlich ganz, ganz viel Wichtiges passieren wird. Da schauen wir mal. Halten euch da auf dem Laufenden. Schaut bei Insta vorbei. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Manu.
Und euer Marc.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.